Guten Morgen zusammen. Es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein, oder? Es ist gut, dass wir Sonntagsorte haben, wo wir auftanken können und wo wir in die Gegenwart Gottes gehen können. Ich hoffe sehr, dass ihr alle auch irgendeine Form von Übung oder Gewohnheit oder Routine habt, unter der Woche in Gottes Gegenwart zu gehen. Weil es wäre ein Jammer, wenn wir das nur sonntags tun, aber das Leben verführt uns manchmal dazu, das nur sonntags zu tun. Und dann wird es manchmal auch kraftmäßig ein bisschen schwierig über die Woche hin. Als ich für die Message, die ich heute habe, mich vorbereitet habe, ist mir ein Lied in meinen Kopf und manchmal wundert man sich ja, weiß nicht, wie es euch geht, was so über Jahre, in meinem Alter sogar Jahrzehnte, schlummern kann, wo du gedacht hättest, das ist gar nicht mehr da. Und so denke ich drüber nach, was ich zu der Predigt bringen kann. Und in meinem Kopf ist, ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt, super altes Lied aus der Kinderstunde. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Und mein Background war, dass ich über Abraham und auch diese Verbindung zum Römerbrief studiert habe und ich fordere euch heute was ab, und zwar immer, wenn wir Namen wie Mose oder Abraham oder Josef oder so hören, diese Großen, haben wir ein Riesenproblem, wir kennen alle schon, wie es ausgeht. Das heißt, wir haben unsere eigenen Spoiler im Kopf und dann denkt man immer vom Ende her, weil wir eh wissen, wie es ausgeht, kriegen wir vielleicht gar nicht diese feinen Töne zwischen den Zeilen mit. Und ich nehme euch heute mit auf die Challenge. Stellt euch mal vor oder verbietet euch in eurem Kopf zu spoilern. Sondern lasst euch mal auf die Reise ein, wie sich's wohl währenddessen angefühlt haben könnte oder muss. Funktioniert natürlich nur bedingt, weil wir wissen, wie es weitergeht. Aber manchmal mache ich das ganz bewusst, dass ich mich in dieses Spannungsfeld begebe. Boah, wie muss ich das währenddessen angefühlt haben? Und gerade die Geschichte von Abraham anzugucken, die ist schon der Hammer. Ich habe euch mal einige Bibelstellen mitgebracht. Heute studieren wir viel in der Bibel, also wenn ihr eine dabei habt, könnt ihr mit aufschlagen. Ich habe sonst auch immer ein bisschen was dabei. 1. Mose 12, da finden wir die Geschichte. Und mehr oder weniger ist es so aus heiterem Himmel, wie ich euch jetzt die Bibelstelle aus heiterem Himmel mache. Also wir haben einen Mann, der heißt Abraham. Und dann geht's los mit, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus des Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann gleich eine Verheißung hintereinander, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Erstmal so weit. Du stehst morgens auf, denkst an nichts Böses und dann kommt die Stimme des Herrn: Abraham, ja bitte? Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und alles, was dir bekannt ist. Und welche Frage wäre die erste, die sich einem da auftun würde? Warum? Ganz genau. Warum? Warum ist die erste Frage? Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, kriegt man bei Gott nicht so oft so schnell Antworten drauf. Warum führt zu nichts? Gut, und wenn wir schon merken, warum führt zu nichts, was ist die nächste Frage? Wohin? Ganz genau. Wohin? Und jetzt wird Gott sehr präzise. Und er sagt, GPS-Daten, ein Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch ist von Natur aus so abenteuerlich, dass er Juhu ruft, wenn sowas kommt? Okay, dann hätten wir das schon geklärt. Ist gut. Und du auch, sehr gut. Also ihr seid das. Ich hoffe dann, dass ihr auch für den Rest der Predigt dem standhaltet, was an Challenges kommt. Weil dann müsstet ihr die ganze Zeit Juhu rufen, auch bei dem, was noch kommt. Die meisten Menschen aber haben eher eine Tendenz, ein bisschen bedachter zu sein und nicht so schnell sich zu bewegen, wie Abraham das tat. Denn es geht weiter, wenn wir ein bisschen was überspringen. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. So krass. Gott sagt, Abraham, geh, und er geht. Er nimmt seinen Neffen Lot mit. Und jetzt kommt eine Pointe, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Abraham aber war 75 Jahre alt. Und das ist ultra krass. Denn wir reden hier nicht von einem jungen Hüpfer, der noch einen gewissen Abenteuermut mit sich bringt und sagt, boah, ja, geh mal, Abenteuer, cool, bisschen Indiana Jones, das ist spannend. Nee, sondern es ist ein 75-jähriger gesetzter Mann und der tut nicht weniger als seine Altersvorsorge verlassen. Das ist wie, als ob Gott zu euch sagt, kündigt die Rentenversicherung. Jetzt. Ich werde dich versorgen. Das ist richtig krass. Vor allem für uns Deutsche. So. Wir wollen ja Sicherheit. Wir wollen unfassbar viel sicher. Und wer den Römerbrief kennt, und das habe ich ja schon gespoilert, dass es hier eine Korrelation gibt, der weiß, dass es ganz viel um Vertrauen geht, auch bei dem, was wir jetzt sprechen. Und das finde ich schon sehr, sehr krass. Mich beeindruckt diese Bereitschaft von Abraham zu gehen. Und vor ein paar Wochen saß ich mit einem Freund zusammen und wir haben darüber geredet, über die Abenteuer mit Gott. Und dann sagt er, ja Peter, weißt du, das sind ja mehrere Dinge. Das erste ist ja mal Gottes Stimme hören. Und schon das kann eine Herausforderung sein, ihn zu hören. Und warum wir ihn manchmal nicht hören, das gucken wir uns gleich zusammen an. Aber das nächste ist ja, du musst, wenn du ihn hörst, auch tun, was er sagt. Und das ist dann halt, ich sag mal, die Königsdisziplin. Ich habe Gott gehört und alle sind schon schwer beeindruckt. Aber das ist erstmal nur schön. Aber ich tue, was Gott mir sagt. Das ist krass. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das letzte Mal, als ich da war, ist das auch gesagt worden, ich habe einen monatlich erscheinenden Podcast, wo ich mit verschiedenen Menschen Gespräche führe und sie erzählen aus ihrem Leben, Abenteuer, auch Dinge, die sie mit Gott erlebt haben. Ein Freund, der in Australien lebt, ein Gespräch gehabt in meiner letzten Sendung. Und mein Freund Boris, ein junger Surfer, der außer Surfen und Skateboarden eigentlich nichts in seinem Leben im Kopf hatte, hört von Gott, nachdem er alle Surfspots der Welt besucht hat und gesagt hat, also wenn es einen Ort gibt, zu dem ich nicht mehr hin muss, ist Australien. Wie Gott zu ihm sagt, ich möchte, dass du nach Australien gehst. Und er geht hin mit einem One-Way-Flugticket und $50 und erfährt in der ersten Woche, als er dann dort bei YWAM anfängt, dass er die $50 für die Miete dieser Woche abgeben muss. Und steht dann da und hat nichts. Und jetzt, einige Jahre später, hat er, glaube ich, seine 8. oder 9. Firma verkauft. Baut den kompletten Kontinent Australien. Skateparks, klimatisierte Skateparks. Und alle melden sich an ihn. Er hat x Surferläden aufgezogen, Skaterläden, eigene Skatermarken, hat internationale Vertriebe und ist sprachlos, dass ein junger Kerl, der nur surfen wollte, mit $50 von Gott so hingerufen worden ist. Gut, jetzt könnten manche von euch sagen, Herr Peter, aber Australien ist halt schon auch, das ist schon auch richtig gut, weißt du? Punkt ist, wir wissen gar nicht, was alles gut ist, weil wir lassen es ja manchmal gar nicht drauf ankommen, dass Gott uns dorthin sendet, wo er uns haben möchte. Wisst ihr, die Wege, die ich in meinem Leben gegangen bin, die hätte ich nicht zeichnen können. Ich bin aufgewachsen in einem pietistischen Hintergrund und die Bibel und das Wort, das war Thema Nummer 1 und mir wurde es irgendwann religiös ein bisschen eng, obwohl meine Eltern ihr Bestes gegeben hatten. Und dann musste ich ausbrechen. Und für mich war es perfekte Mittel, um auszubrechen, die gerade jung wachsende Hip-Hop-Szene. Das war rough, das war Straße, das war rau, du konntest gerade raus sein und ich habe angefangen Hip-Hop zu machen und ich war da sehr aktiv drin und wahrscheinlich war es Rebellion. Es war so schmutzig, dass meine Eltern und dann die ganzen Schimpfwörter, die dabei waren. Du hast ja viele Wörter, die den Buchstaben F sehr zelebrieren. Die hast du ja in einer Reihenfolge rausgehauen und das meinen Eltern im christlichen Elternhaus. Wisst ihr? Nach christlicher, religiöser Denke wäre das Erste, was man mir gesagt hätte, Peter, wenn du Gottes Weg gehen willst, musst du erstmal den Hip-Hop lassen, denn das ist eine ungute Sache, die du getan hast. Und wisst ihr, auf was Gott für eine Idee kommt? Er macht aus mir den ersten Hip-Hop-DJ im Gospel-Rap-Bereich Deutschlands. Und heute gibt es eine ganze Szene, die sich so nennt. Und ich war der Erste in den 90ern. Und Gott baut daraus etwas, wo Menschen Gott kennenlernen mit Hip-Hop. Ganz ehrlich, auf sowas kommst du doch nicht selber. Und seitdem, ich könnte jetzt den ganzen Vormittag, aber ich möchte nicht mit meiner Geschichte verschwenden, sondern gleich wieder zurück zum Text. Aber ich möchte euch sagen, es ist so wundersam, wenn wir uns auf Gottes Weg einlassen, dass er Dinge tut, auf die kommst du nicht. Jetzt erzähle ich sie natürlich super gern, weil ich sehe manche Dinge, nachdem sie geschehen sind. Aber währenddessen kann ich euch sagen, war es nicht nur abenteuerlich und jeder Tag nicht nur Party, sondern manche Tage waren auch Tränen und mit wie soll's weitergehen. Die Frage ist, vertraust du Gott? Und das beeindruckt mich. Abraham tat es mit 75. Abraham glaubt, dass Gott ihn in das Land führt, dass er ihm trotz seines Alters Nachkommen schenken wird. Abraham war 75 Jahre alt und hatte keine Kinder. Und Gott sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Hier kommen wir biologisch, anatomisch an gewisse Grenzen. Und als Gott das zu ihm sagt, weiß ich nicht, ob Abraham angefangen hat, Gott zu erklären, wie das so läuft bei uns Menschen. Weil ihr lacht, manchmal haben wir Menschen die Tendenz, Gott dann zu erklären, ja, Gott geht dem nicht. Weil es bei uns gibt so, ich möchte sagen, Hemmnisse. Und Gott sitzt wahrscheinlich da und hört interessiert zu, so du erklär mir mal Biologie, jetzt wird's spannend. Und dann fängt Abraham an zu erklären. Und sagt, weil ich bin alt, 75, vielleicht nickt Gott nur. Und sagt, Und meine Frau übrigens, da ist nämlich das Biologische noch viel, viel schwieriger. Ich mag die ja, aber die ist auch richtig alt. Und Gott meint, Leute, es ist so witzig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Gott sich mehr ärgert oder witzig findet, wenn wir anfangen, mit ihm zu verhandeln. Und ihm zu erklären, wie es funktioniert. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wer gewinnt denn am Schluss? Gottes Plan gewinnt. Und übrigens, Abraham und Sarah gewinnen auch. Weil die kriegen ein Kind. Übrigens nach einem Ausflug in, wenn Gott du das nicht hinkriegst, mache ich mal selber. Den Abraham einschlägt. Auch interessant. Typische menschliche Nummer. Kennt ihr vielleicht aus eurem Leben auch. Ich helfe Gott jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge. Nicht so. jedes Mal, wenn ich Gott auf die Sprünge helfen wollte, meinem Leben. Lasst uns von was anderem reden. Ich finde das so der Hammer. Wir lesen im Römerbrief, Römer 4, Vers 19 und 20. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um nach Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelt eben nicht, sondern er sagt, gut Gott, ich gehe und gut Gott, ich vertraue dir und gut Gott, es wird funktionieren, wenn du sagst, dass es das tut. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Wisst ihr, wir ehren Gott, wenn wir ihn anbeten, wie wir es gerade taten. Aber wir ehren Gott auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn wir auf das Glauben vertrauen, was er sagt und es tun. Und dann passiert was. Denn wisst ihr, zum Es passiert was sind wir geschaffen. Es geht nicht darum, deine Zeit im Leben abzurattern, Haken dran, ist gelaufen. Sondern wir sind ja für etwas erschaffen. Und Abraham war dafür geschaffen, ich rezitiere nochmal, eine große Nation zu werden, gesegnet zu sein, einen großen Namen zu haben, völlig crazy, da ist gar keine Demut drin, und er soll ein Segen sein. Das, wow. Und dann gucken wir uns nochmal an, Römer 4, Vers 3 und 5, 3 bis 5, vor allem der erste, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte aber Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und heute wird Abraham der Vater des Glaubens genannt. Weil er das gemacht hat. Und wisst ihr, was ich mich frage, ist, Oder vielleicht sind wir jetzt überhaupt im Bereich Fragestunde angelangt. Manchmal fragen wir uns doch, und vielleicht auch einige von euch, warum passieren in unserem Leben, in unserem Landstrich, in unserem Land so wenige Zeichen und Wunder? Warum ist um uns herum gesellschaftlich immer schattiger und düsterer? Und Leute, mir drängt sich gerade eine mögliche Antwort auf. Kann es daran liegen, dass wir nicht glauben und tun, sondern vielleicht sagen wir glauben und sonntags unsere Hände heben? Manchmal, Leute, und damit meine ich es nicht euch als Worship-Team, keine Sorge, aber manchmal habe ich Sorge in mir, was, wenn Gott eines Tages sagt, ich will euren Gottesdienst und euren Lobpreis nicht mehr. Und das hat er in der Vergangenheit schon getan. Und zwar dann, wenn es nur unser Mund war, der große Töne gespuckt hat, aber wir nicht getan haben. Und Leute, ich weiß, wir leben im neuen Bund und da ist Gnade. Aber es hat sich nichts daran geändert, dass wir gehen und wandeln sollen im Geist. Vor diesem Hintergrund ist das Neue Testament voll mit Appellen und mit Imperativen. Wir aber, und vor allem wir hier in Deutschland, haben eine sehr bequeme Form gefunden, unseren Glauben zu leben. Sehr sonntagfokussiert, übrigens. Ihr wisst schon, dass Sonntag der unwichtigste Tag unseres Glaubens ist. Das ist eine vage Aussage, die ich da mache. Haltet kurz die Spannung aus. Was sagt er da jetzt? Ich glaube, ihr wisst, worauf ich raus will. So spannend ist, was passiert Montag bis Samstag. Natürlich ist der Sonntag, der Tag des Herrn, ist wichtig. Klar. Aber was passiert Montag bis Samstag? Denn wenn wir in Gottesdienst gehen, ändern wir damit erstmal noch nichts, außer vielleicht uns. Und am Schluss geht es immer um uns, wisst ihr? Aber wir sind geschaffen, dass es um was anderes geht. Was hält uns denn ab? Ich glaube, es sind Filter, die wir haben. Und es sind Filter auf den Ohren als allererstes, die wir haben. Wir hören Gottes Stimme gar nicht, was er zu uns sagt. Und das mag nicht daran liegen, dass Gott nicht redet, sondern dass wir ihn nicht hören können, weil wir was im Ohr haben, weil unser Gehörgang verstopft ist. Und ich glaube, die Filter, die in unseren Ohren sitzen, das ist nicht nur einer, das sind manchmal sogar mehrere übereinander, die machen es unmöglich, dass wir hören, was Gott sagt. Die Filter können ganz unterschiedliche sein. Ich erfinde mal ein paar mögliche. Ihr könnt die dann nach Belieben ergänzen. Ein Filter, der auf meinem Ohr sitzen kann, ist: Nein, das kann jetzt nicht Gottes Stimme sein. Das ist mir zu abenteuerlich. Das kann ein Filter sein. Oder ein Filter ist: Nee, also, das ist unvernünftig. Meine Versorgung. Dann bin ich ja nicht mehr versorgt. Gibt es da eine Versicherung für? Rente? Gott, wie haben wir das mit der Rente? Ich bin, ist okay. Aber können wir das mit der Rente bitte kurz klären? Mhm. Ja, aber noch ein Filter. Meine Lebensplanung. Und Herr, du hast mir ja einen Willen gegeben. Wir sind ja so großartig, wir finden ja für alles eine Antwort. Ne? Du hast mir ja auch einen Willen gegeben und eine Kreativität. Und deswegen ist ja auch okay, dass Gott das segnet, was ich vorhabe zu tun. Manchmal ist es ernst gemeint, aber manchmal erfinden wir auch vergeistlichte Dinge unseres Alltags, damit sie sich nach Gottes Plan anhören. Aber in Wirklichkeit ist es nur mein Plan. Wisst ihr was, das funktioniert nicht nur im normalen Beruf, das kann sogar bei Pastoren funktionieren, die ihre ganze Gemeindearbeit aufbauen, weil sie Bock haben, was anzuleiten und weil sie stark sein wollen. Und du hast ganz viel Jesus drauf gestrichen, aber drin ist meistens nur ich, mich, mein Reich. Welches Reich baust du denn? Und Leute, unsere Karriere, unser Erfolg, unser berufliches Ausrichten, das ist schon für uns hier im Schwabenland ganz bestimmt unser höchstes Ziel. Das sind Filter, Leute. Was würden denn die Leute denken? Was soll ich denn da bei meinem nächsten Klassentreffen erzählen? Und was machst du so? Ah, ich bin CEO in einer großen Firma, habe unter mir 200 Leute. Wow, cool. Und du? Ah, ich habe ein paar eigene Firmen gegründet. Wow, ist echt auch stark. Und du? Du, ich habe mich zur Ruhe gesetzt mittlerweile, ich bin mit meinem Boot unterwegs und mach. Und du? Ja, ich höre auf das, was Gott sagt und gehe immer dahin, wo er mir sagt, dass ich hin soll. Genau. Yay. Wobei ich euch sagen kann, sehr wahrscheinlich habt ihr ein Gesprächsthema. Also spannend ist das in jedem Fall. Wahrscheinlich denken sie einen kurzen Moment lang, ist klar. Aber dann hast du wahrscheinlich was, wo du drüber redest. Der Punkt ist nur, wir setzen uns dem gar nicht aus. Sondern wir haben, wisst ihr, mir steht nicht zu verurteilen. Das ist auch gar nicht mein Ansatz. Ich bin nur besorgt. Und zunehmend immer besorgter. Weil ich finde, die Gemeinde Christi in Deutschland ist sich zu großen Teilen selbst genug. Wir kommen in unsere Gottesdienste und die sind schön, wisst ihr? Und dann? Ich war vor kurzem in der Gemeinde und dann wurde angekündigt, dass ich heute predige und ich, O-Ton, es wurde gesagt, und wir werden heute eine schöne Predigt hören. Und ich dachte, echt jetzt? Schön? Wow. Vielleicht war es lieb gemeint, aber schön ist wirklich richtig schlimm. Eine schöne Predigt. Denn dann weißt du ja, du hättest es lassen können. Ja, manchmal ist Ermutigung dran. Und das ist dann schön. Aber wisst ihr, manchmal ist auch dran, zu mobilisieren. Und ihr merkt schon, ich werde heute unangenehm. Und das muss auch mal sein. Weil wir unsere Sitzpolster zu sehr platt drücken. Hey, könnte es sein, ich formuliere es als Frage, könnte es sein, dass Gott bereits zu dir redet und dich senden will, aber die Filter in deinen Ohren lassen nicht zu, dass du ihn hörst? Könnte es sein, du hast ihn schon gehört, aber du tust es nicht, A, weil du Angst hast oder B, weil du sogar gute geistliche Gründe gefunden hast, es nicht zu tun? Weil wir können doch nicht ernsthaft erwarten, Abenteuer mit Gott zu erleben, aber sind nicht bereit, dafür das zu tun, was er sagt. So funktioniert das nicht. Wisst ihr, das ist ein bisschen Jochen Schweizer buchen. So, ich will Abenteuer, aber es muss kalkuliert sein. Gott sendet uns, aber er hat es nicht versprochen, dass es ein Netz und einen doppelten Boden gibt. Sondern er sagt, ich bin deine Sicherheit. Und Abraham geht, weil Gott seine Sicherheit ist, wisst ihr, und das beeindruckt so. Und deswegen wird er Vater des Glaubens genannt, nicht Vater des Bequemseins und Vater der Selbstzufriedenheit, sondern 75 Jahre alt. Das ist schlichtweg bescheuert, was er macht. Und Gott sagt, und ich werde dich zu meinem Vater großer Völker machen. Das ist verrückt. Wenn es nicht Gott wäre, der es sagt, würdest du sagen, ja, wie wär's denn, ich habe da eine gute Klinik von einem Psychiater. Und vielleicht denken das die Leute um uns rum. Peter, du solltest mal zum Psychiater, sind vielleicht bei mir schon einige Leute mehrere Male gedacht. Aber Leute, es gibt doch eine Korrelation darum, dass es in unserer Gesellschaft so schattig ist und wir so bequem sind. Ich habe es jetzt nicht da, mir kam sie vorher während dem Worship, Römer 8, Vers 19. Eine ganz großartige Bibelstelle. Und die müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Falls ihr es nicht glauben könnt, dass das da steht, merkt euch Römer 8, Vers 19 so gut. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Da steht nichts anderes als all das um uns rum. Wisst ihr, das hier tut die ganze Zeit bibbern und sehnen. Wann werdet ihr offenbar? Und wisst ihr, dieses Wort offenbar, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, Apokalypsis, also wo Apokalypse herkommt, die Offenbarung, ja? Dieses Offenbarwerden kann man übersetzen als Manifestation. Wann endlich manifestieren sich die Söhne und Töchter des Himmels? Das heißt doch nichts anderes als, wann wird im Leben, im Alltag, hier präsent, endlich erlebbar, dass Kinder Gottes am Start sind. So, und wie kann es sein, dass ich in meine Firma gehe, dass ich in meine Schule gehe, an meine Uni gehe, zum Arbeitsamt gehe, wenn das im Moment dein Platz ist. Furchtbar auf der Ersatzbank zu sitzen, aber auch das, in deine Familie zu gehen. Und wenn sie die schlimmste Familie ist, die es gibt seit Erschaffung der Menschheit. Wie kann es sein, dass egal wo du hingehst, du nicht hingehst und bereit bist, dass Gottes Königreich sich manifestiert? Wie kann es sein, dass die Menschen um dich rum schon dreimal gesagt haben, ich habe so Schmerzen in meinem Knie. Oh, ich habe so Schmerzen mit meinem Knie. Und du sitzt da und machst nichts. Dabei ist es so simpel zu sagen, ich glaube, Gott kann noch heute heilen. Und ich kenne ihn ziemlich gut. Darf ich für dich beten? Und wir haben Angst und zittern wie Espenlaub. Leute, kann nicht sein. Kann nicht sein. Entweder glaube ich, und dann bin ich auch dazu bereit zu glauben, dass Gott eine Riesenüberraschung für die Person mit dem Knie und für mich bereithält, wenn er die Dinge tut. Hey, ihr müsst das mal erleben. Nicht mehr die Prediger sonntags anhören, die ihre tollen Geschichten erzählen. So ist es nicht gedacht. Du sollst die tollen Geschichten erleben und dann erzählen. Und der Sonntag ist dafür da, dass wir einander die Geschichten erzählen, uns zu ermutigen. Und nicht, um eine Front aufzubauen, der mächtige Sprecher des Herrn, der erlebt die Dinge, wenigstens einer. Und ich erlebe sie natürlich, weil ich besonders heilig bin. Weil ich keine Fehler habe. Weil ich weiß, wie ich mich kleide und gut sprechen kann. Ja, deswegen erlebe ich diese Dinge. Und jetzt kommst du. In diesem Sinne, schönen Sonntag. Leute, lasst uns doch so Blödsinn, ich mache Spaß, aber wir denken das doch ehrlich manchmal. Die können das besonders gut. Seid mal bei meinen Momenten dabei, wo ich nichts mehr unter Kontrolle habe. Wo ich mich so klein mit Hut fühle. Wo der Feind auf meiner Schulter sitzt und sagt, und du sagst, du bist ein Kind Gottes? Du? Mit der Geschichte gerade? Und meine Familie könnte bestätigen. Es sieht gerade nicht sehr nach Kind Gottes aus. Und ich weiß, und trotzdem bin ich's, weil Jesus für mich gestorben ist, weil der Preis bezahlt ist und weil es nicht mehr darum geht, dass ich es hinkriegen muss. Indem er gesagt hat, es ist es vollbracht gewesen, ich muss es nicht mehr vollbringen. Leute, das ist Gnade. Und das müssen wir endlich mal kapiert haben. Bitte, Leute, lasst uns am Thema Gnade nicht mehr hängen bleiben. Ich glaube, das ist das, was Paulus sagt, wenn er meint, von eurer Reife her würde ich euch schon längst gern feste Nahrung geben. Aber ihr packt's nicht. Ich habe das Gefühl, der Leib Christi in Deutschland kann halt nur hip. Der kann nur Babynahrung. Und dann wundern wir uns, dass nicht mehr passieren kann. Aber wisst ihr, wir sind ja so verrückt. Wir rufen aus, vor allem wir, weil wir so kognitiv sind, wir wollen feste Nahrung. In christlichen Kreisen ist das Saying. Man hat sogar ein Wort dafür gefunden, Schwarzbrot nennt man es in christlichen Kreisen. Ich will geistliches Schwarzbrot. Die Predigt war mir heute zu basic. Ich will geistliches, wisst ihr was? Ich predige nur noch basic. Weil Jesus basic ist. Und was bringt das denn, wenn Leute noch mehr lernen, über wann welche Trübsal kommt und möglicherweise sogar schon einen Termin dafür gefunden haben? Der Sohn des Herrn weiß es noch nicht mal, wann es ist, aber wir haben unsere Theorien. Wenn du davor nicht schon bereit bist zu gehen, dann bringt das alles nichts. Wisst ihr, es ist nicht schlecht, die Bibel zu studieren, das meine ich gar nicht. Und auch tief zu schürfen, großartig. Aber Leute, lasst uns doch die Grunddinge kapiert haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dich Jesus hingegeben hast, bist du erlöst, safe. Hier gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das Ding ist eingetütet, für immer. Und jetzt ist die Frage, was tue ich mit meinem Leben? Und der Herr hat uns berufen. Und Leute, ich glaube zutiefst, dass wir alle Vollzeitler und Vollzeitlerinnen sind. Zutiefst. Ich glaube, du brauchst nicht die Berufsbezeichnung Pastor. Denn du bist Pastor und Pastorin, wo du bist. Du bist viel effektiver, wenn du in deinem Job lebst, aber eben als Repräsentant und Repräsentantin des Königreichs. und nicht als bestgehütetstes Geheimnis. Und darum sehnt sich die Schöpfung nach der Manifestation und Offenbarwerdung der Söhne und Töchter. Leute, das ist das, was Abraham getan hat. Das ist so unglaublich. Und ich merke, ich werde immer trauriger. Weil ich denke, ja, wisst ihr, auch jetzt, ich sehe, wie ihr nickt, aber ich habe keine Ahnung, was ihr morgen damit macht. Und ich merke aus meiner Erfahrung raus, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr morgen damit in die Pötte kommt, ist super gering. Das macht Predigen so traurig. Ich kann die Wahrheit aussprechen, wenn du sie nicht nimmst und nichts damit machst, dann bringt das nichts. Und die Leute um uns rum, die verzweifeln. Die Welt ist im Wandel, das ist sie wohl immer, aber im Moment scheint es besonders wandelig zu sein. Und wir verzweifeln. Wir Christen beteiligen uns sogar noch an Hiobsbotschaften. Wir prognostizieren, wie schlimm alles wird, anstatt Gottes Größe zu proklamieren. Das ist unsere Aufgabe. Es kann sein, wir haben unsere Theorien. Wir haben sogar ein paar Anhaltspunkte dazu in der Offenbarung oder im Buch Daniel. Da sehen ein paar Sachen nicht so knusprig aus. Aber ist es uns darum, die Sachen rauszuhauen und Endzeitpropheten zu sein? Nee, Leute, wir sind dazu, Propheten des Herrn zu sein und zu verkündigen, dass er wieder Frieden geschlossen hat mit uns Menschen. Dass wir freien Zugang haben zu ihm jederzeit. Und dass wir mit ihm Abenteuer erleben können, wenn wir uns senden lassen. Leute, glaubt daran, wenn ihr für jemand betet, passiert etwas. Meine Frau hat es jüngst erlebt. Meine Frau ist fünfeinhalb und ist jetzt wieder in die Wirtschaft gegangen und arbeitet in der Assistenz in einem größeren Unternehmen. Für sie auch ganz komisch, in diese andere Welt wieder reinzugehen. Aber natürlich finden alle Leute um sie herum super spannend, dass sie Pastorin war. Und das führt zu Gesprächen. Und jetzt hat sie eine Kollegin, die ihre Nähe sucht, die vor kurzem ein erschütterndes medizinisches Gutachten gekriegt hat. Und meine Frau hat gesagt, ich bete für dich. Bei ihrem nächsten Arztbesuch hat der Arzt totale Panik gekriegt, hat seine Unterlagen durchgeguckt und hat gesagt, ich kann es nicht verstehen. Es macht keinen Sinn, aber das stimmt alles nicht. Sie haben nichts. Alles ist in Ordnung. Und der fragt sie, was haben Sie gemacht? Und sie sagt, ich habe gebetet. Ich bin aber eigentlich gar nicht gläubig. Und die ruft abends meiner Frau an und sagt, stell dir vor. Und meine Frau sagt, ja, ich habe ja auch für dich gebetet. Leute, das ist so gut. Ich könnte euch jetzt einige Dinge aus der jüngsten Zeit erzählen, wo ich in meiner Umgebung erlebt habe, wie Gott Wunder erlebt. Aber ich will hier gar keine riesen Wundergeschichten aufmachen, sondern ich will, dass ihr die erlebt. Und das werdet ihr halt nur, wenn ihr aus den Pötten kommt. Ihr müsst aufhören, das bestgehütetste Geheimnis zu sein. Und ihr habt entweder in einer halben, dreiviertel Stunde die erste Gelegenheit dafür oder spätestens morgen. Leute, lasst uns gucken. Und wir müssen dabei nicht auf die Jagd gehen. Das ist ein Missverständnis. Und das ist das, was uns stresst. Versteht ihr? Wie produziere ich das? Ihr müsst gar nichts. Das ist das Schönste. Seid einfach. Seid und dann guckt, was passiert. Aber wenn ihr seid und wenn ihr verbunden seid mit Gottes Geist, dann fängt er an, im Alltag an euch zu zupfen. Und was er macht ist, also in meinem Leben, vielleicht könnt ihr mir da kurz sagen, wie es euch geht, aber der schreit mich selten an. Sondern meistens sagt er ganz leise, Peter, guck mal. Da. Und dafür muss ich hinhören. Und dann passieren Dinge, dieses leise Reden und Zupfen. Und ich habe immer die Wahl, mache ich was damit oder nicht. Aber es ist so krass, wenn wir es tun. Und dann werdet ihr merken, wo Gelegenheiten ergeben sich die ganze Zeit. Zumal, wenn die Leute erst mal wissen, dass ihr Kinder Gottes seid, ist der Ruf erst ruiniert. Wirklich, ich genieße es mittlerweile, diesen ruinierten Ruf zu haben. Und bei mir ist der ja durch Google ruiniert. Also ich gebe irgendwo ein Seminar, mache irgendwas in meiner Tätigkeit als Sprecher. Und nach der ersten Pause haben mich alle gegoogelt, ein paar Predigten von mir gefunden mit Video. Und dann ist erstmal alles klar. Und ich finde das super, weil ab da kann ich dann anfangen, in ganz normal wirtschaftlichen Kontext Bibelstellen zu erwähnen und alles. Weil die Leute, die finden das auf meiner Homepage, steht in meiner Vita drin, 16 Jahre Pastor. So, da ist da mal ein Haken dran. Leute, das ist so gut. Ich habe gewartet, wann es passiert, dass Leute proaktiv auf mich zukommen. Und seit ein paar Jahren teile ich bewusst Predigten oder geistliche Dinge auf Instagram. Und ich mache es nicht, wie ganz viele Pastoren, damit andere Pastoren denken, boah, der ist aber cool. Sondern ich denke an meine nichtchristlichen Freunde und denke, Leute, sneak ich was rein und ihr könnt heimlich, wenn ihr wollt, mal was anhören, angucken. Ich werde es nie erfahren. Das ist der Vorteil von Social Media. Aber vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Und mir haben jahrelang die Leute gesagt, oder mehr oder weniger nonverbal zu verstehen geben, Peter, das bringt eh nichts, was du machst. Peter, das ist eh besteuert, was du machst. Kurz vor dem Sommerferien klingelt mein Telefon. Und ich sehe auf dem Display, Klassenkameradin. 30 Jahre lang im Prinzip keinen Kontakt gehabt. Nur einmal zwischendurch und dort hat sie mir ihre Nummer gegeben gehabt. Ich bin völlig überrascht, geht dran. Hi, alles gut? Und sie fängt direkt an zu heulen. Nix ist gut, meine Mama ist gestorben. Peter, du musst die Beerdigung machen. Ich war sprachlos. Aber wisst ihr was? Ich dachte im nächsten Moment, so gut, dass ich ihr vor den Latz geknallt habe, wofür ich stehe und was ich tue. Weil sie wusste, an wen sie sich wendet. Und wisst ihr, mir wurde dann gleich gesagt, dass ich auch gewisse atheistische Einschränkungen habe. Und ich habe gleich klargestellt, mit mir habt ihr ein Kind Gottes und ich komme und ich glaube da wirklich dran. Das ist die einzige Bedingung, die ich stelle. Wisst ihr, ich mache auch Trauungen im ganz normalen Umfeld. Man kann mich Buchungen vertrauen. Aber ich sage den Leuten immer klar, das Highlight bei der Trauung ist die Segnung. Und ich glaube daran, dass Gott dabei wirkt, weil ich an Gott glaube. Und das ist das, was man bei mir einkaufen muss. Ist der Ruf erst ruiniert, wenn jemand dann sagt, nee, das will ich nicht, dann ist okay. Leute, ich konnte da als Kind Gottes sein, versteht ihr? Ich konnte Liebe weitergeben. Ich weiß nicht, was für einen direkten Impact das hat. Aber das ist auch nicht an mir. An mir ist dort zu sein, wo ich platziert werde. Und zumindest kein bestgehütetstes Geheimnis. Bitte, bitte, bitte. Ich kenne euch zu wenig, deswegen muss keiner Sorge haben. Ich rede hier über Internas aus dem Raum. Aber bitte, bitte, lasst nicht mich irgendwann aus dieser Runde den Satz hören, den ich in so vielen Gemeinden gehört habe. Ja, weißt du, Peter, ich glaube schon, dass meine Kollegen mitgekriegt haben, dass ich Christ bin. Und ich denke, wie kannst du das nicht wissen, ob sie es wissen? Wer mit mir zu tun hat, der weiß das. Jesus und Peter ist Doppelpack. Das hat bei mir in der Berufsschule angefangen. Lauter coole Typen um mich rum und lauter Gangster. Die Hälfte meiner Klassenkameraden war bewaffnet damals. Das war richtig heftiges Pflaster. Ich bin morgens immer wieder in die Schule gekommen, dann war der tot, dann war der im Knast. Das war mein Umfeld. Und für jeden war klar, Peter und Jesus ist Doppelpack. Ein Klassenkamerad von mir hat sogar einen Comic-Character für mich entworfen. Mit einer Papstkutte. Aber einer fetten Hip-Hop-Kette. Und ich dachte, ja, cool, bin ich der Christian Hip-Hop-Hero. Aber es war super, die wussten, wenn was ist, bin ich für sie da. Und seitdem habe ich nie wieder ein Geheimnis draus gemacht. Die schlimmste Zeit meines Lebens war die Schulzeit davor, als ich versucht habe zu verbergen, was nicht verborgen sein sollte. Das war schlimm. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Die ganze Zeit hatte ich Angst, enttarnt zu werden. Ich bin hier eigentlich undercover. Wisst ihr, Gott hat uns nie zu einem Undercover-Einsatz berufen. Wisst ihr, was das Schlimme an Undercover ist? Du bist fake. Du tust so, als wärst du etwas, was du nicht bist. Und früher dachte ich immer, Undercover-Arbeit ist das Coolste. Undercover-Arbeit ist furchtbar. Zu irgendeinem Zeitpunkt kommt es raus und dann fühlen sich alle verraten. Leute, lasst uns nicht undercover sein, sondern lasst uns aufgecovert sein und bereit, Gottes Willen und seine Liebe weiterzugeben. Leute, glaubt mir, seine Liebe ist sein Favorite und nicht sein Gericht. Liebe ist seine Leidenschaft. Er ist gerecht. Aber er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Deswegen musst du dir gar keine Sorgen machen, dass vielleicht Gott nicht die Person, die du so gern erlöst sehen würdest, auf dem Schirm hat. Ich gebe euch nochmal ein Klassenkameraden-Ding mit. Ich habe dann angefangen, für meine Klassenkameraden damals zu beten. Und das siehst du ehrlich gesagt so arg schnell, nicht so arg viel davon. Also mir ging das so. Aber ich habe weiter gebetet, jetzt nicht mit einem Gebetsbuch jeden Tag, aber mein ganzes Leben lang, immer wieder kam mir der Name von den Klassenkameraden im Kopf und ich habe für sie gebetet und sie gesegnet, wo auch immer sie sein mögen. Durch die Musik hat es mich ab 17 im ganzen Land und auch in Europa rumgetrieben und dann habe ich auch keinen Berührungspunkt mehr mit den früheren Klassenkameraden gehabt. Ich bin weggezogen, aber habe immer wieder für sie gebetet. Vor 3 Jahren meldet sich über Instagram ein ehemaliger Klassenkamerade bei mir, hat ein Interview von mir im Fernsehen gesehen. Und dann habe ich gesagt, komm, treffen wir uns auf ein Bier. Und das war einer von denen, für die ich gebetet habe. Und Leute, ich habe so Schiss gehabt vor diesem Treffen. Wisst ihr, was ich Angst hatte? Dass wir nur Smalltalk machen. Ich hatte so Angst, wir reden und es geht nicht um den Glauben. Und ich habe gesagt, Gott, bitte irgendwie. Lass irgendwie das Gesprächsthema draufkommen auf den Glauben, bitte. Weil wisst ihr, ich bin auch nicht so, dass ich dann, er sagt, hey, ich war letzte Woche Snowboarden. Und ich sage, apropos Snowboarden, da gibt's eine Bibelstelle. Wisst ihr, das ist jetzt auch nicht meins. Ich brauche dann schon, dass ich merke, jetzt ist ein Momentum da. Es gibt Leute, die brauchen das nicht. Das ist große Kunst. Aber ich brauche das. Und ich sitze in dem Gespräch und wir reden. Und es war erstmal recht dünn. Und ich dachte, ein bisschen tiefer. Und dann reden wir über irgendwas, ich weiß noch nicht mal wer, über was. Und er sagt, ah ja, Peter, genau, über das Thema hatten wir es auch vor kurzem im Hauskreis. Und ich, im was hattet ihr das? Im was? Hat er, in meinem Hauskreis. So sage ich, Hauskreis. Dann sagt er, ja, habe ich dir nicht gesagt, ich bin Christ. Und ich sage, was? Und Leute, dann erzählt er mir diese unglaubliche Geschichte. Er war völlig in seinem Leben, völlig am Boden. Kein Mut mehr zum Leben. Und er hat einen Geschäftskollegen gehabt, der war Christ. Und irgendwann hat der Arbeitskollege ihm einen Pack mit Predigt-CDs gegeben. Und er hat gesagt, hör mal an. Und die Reaktion von ihm war, als er es gekriegt hat, nee, danke. Er ist heim und hat den ganzen Pack in die Ecke gepfeffert. Mehrere Jahre vergehen ab diesem Moment. Und er ist in einer tiefen Lebenskrise. Und ist daheim am Boden zerstört. Und wie er so am Boden kriecht, sieht er in der Ecke diesen Pack CDs liegen. Schiebt die rein, begegnet Jesus und gibt Jesus sein Leben. Trifft sich mit mir, redet von seinem Hauskreis und sagt, Peter, ich möchte, dass du mich taufst. Und nochmal ein Dreivierteljahr später stehe ich mit meinem alten Klassenkameraden, Leute, für den ich 30 Jahre gebetet habe, im Wasser, seine Familie dabei und ich taufe ihn. Ist das Wahnsinn? Das ist so Gnade. Aber Leute, was wir tun, wenn wir offen sind, hat einen Impact. Manchmal scheint uns der Alltag es zu rauben oder der Feind tut es noch oben zu. Leute, wir sind dazu berufen, zu leuchten und zu scheinen. Also lasst uns unser Licht einschalten. Und auf nicht religiöse Art. Ihr dürft sein, wer ihr seid. Gott hat euch geschaffen zum Sein. Aber lasst uns wieder glauben. Was aber sein kann, ist, dass Gott sagt, es kann sein, dass du 75 bist, aber ich sage zu dir, vertrau mir nochmal ganz neu und setz alles auf eine Karte. Leute, ich weiß, wovon ich rede. Meine Frau und ich haben letztes Jahr im Frühjahr gehört, wie Gott zu uns gesagt hat, kündigt als Pastoren, ich möchte mit euch nochmal was ganz Neues machen. Und wir haben gefragt, was denn? Und er hat gesagt, das, was ich euch zeigen werde. Und wir haben gekündigt, und das war echt nicht einfach, auch für unsere Gemeinde, versteht ihr? Du gewinnst ja die Leute auch lieb. Und du sagst denen, ich gehe, weil Gott mir sagt, ich soll gehen. Und die fragen, wohin geht ihr? Und wir sagen, wir wissen es nicht. Wobei, das stimmt so gar nicht. Wir wussten genau, wo wir hingehen. Zum Arbeitsamt wussten wir, dass wir gehen. Denn wir haben gekündigt und hatten nichts. Beide, als Ehepaar. Wir haben Kinder. Das Einzige, was wir wussten, ist, dass du 3 Monate kein Arbeitslosengeld kriegst, wenn du selber kündigst. Und wir haben gekündigt und wussten, wir werden 0 Euro Einnahmen haben. Wobei 0 stimmt nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch 2 Predigttermine ausstehen und noch was in der Wirtschaft, eine Sache. Das heißt, ein paar 100 Euro wussten wir kommen noch und dann war's das. Und dann sind wir zum Arbeitsamt und haben gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Hier stehen wir. Und dann haben wir uns gesagt, ja, sie haben selber gekündigt, sie kriegen eine Sperre, es gibt kein Arbeitslosengeld. Und jetzt stehe ich hier 3/4 Jahr später, meine Frau ist in einem Job, ist da voll rührig und glücklich wie nie zuvor. Ich habe mittlerweile noch eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Coach, wo ich schon jahrelang von geträumt habe. Hat sich alles vor meinen Türen aufgetan. Und als ich dann dachte, jetzt lasse ich mich anstellen, höre ich, wie Gott sagt, nein, mach dich selbstständig. Und ich bin seit letztem Frühjahr selbstständig und bin unterwegs und ich liebe, was ich tun darf. Und es ist so verrückt. Also glaubt mir, ich weiß genau, wovon ich rede. Und ich habe keine Ahnung, werde ich jetzt für immer selbstständig bleiben oder sagt Gott nächstes Jahr, Peter, und jetzt geht's wieder in der Anstellung. Ich habe keine Ahnung, versteht ihr? Aber ich will da sein, wo Gott mich haben möchte. Leute, ihr könnt nicht mehr die Geschichten anhören. Ihr könnt auch nicht begeistert sein von dem, was ich gerade erzähle. Weil ihr nicht wisst, was Gott mit euch vorhat, wenn ihr nicht hinhört. Ich möchte euch damit nur gesagt haben, ich weiß, welchen Preis es auch kostet. Und letzter Herbst war richtig schlimm, das kann ich euch auch sagen. Ich wünschte, ich hätte den Glauben wie Abraham, dessen Glaube unerschütterlich war und sogar noch wuchs. Letzten Herbst habe ich ein paar Mal gedacht, ich bin nicht mehr ganz knusper. Aber wir hatten gute Leute um uns herum. Wir hatten ein Gebetsteam in ganz Deutschland, bestehend aus 10 Ehepaaren, die sich alle nicht kennen und die alle für uns gebetet haben. Und alle haben gehört, Gott sagt, kündigt und macht was Neues. In ganz Deutschland, die Leute sind völlig verrückt. Leute, ich wünsche mir so, dass unser Land bewegt wird. Die Menschen da draußen brauchen Jesus. Und du darfst kein gut gehütetes Geheimnis mehr sein. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich würde so gern, ich habe ein paar Sachen übersprungen, ist egal. Kannst du die Folie, wo man die Hände sieht, vielleicht reinmachen? So eine schwarze Folie mit Händen nochmal. Ganz am Schluss. Ja, dankeschön. Ich habe zu schnell geklickt. Vielleicht ist dein Gebet heute, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Ich frage dich, was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? Ich würde mir sehr wünschen, jetzt einen Aufruf machen zu können, wo ich euch in ein neues Commitment reinrufe, seid ihr bereit, euch auf das Abenteuer ganz einzulassen. Aber wisst ihr, ich glaube, so einfach ist es nicht. Weil ich möchte nicht, dass ihr mir das heute bekennt hier in dem Gottesdienst und damit morgen nichts macht. Sehr gern kann ich jetzt den Raum lassen und dann, vielleicht könnt ihr einfach was spielen als Worship-Team. Dass du das, was in deinem Herzen gerade als Gebet ist, Gott sagst. Aber ich habe diese Aufrufe satt, wo Leute ihre Hände heben und machen nichts am nächsten Tag damit. Und ich glaube, Gott kann es auch nicht mehr sehen. Deswegen werde ich nochmal unbequem zum Schluss und sage, bist du wirklich bereit, dich rufen zu lassen? Und das müsst ihr euch beantworten und Gott nicht mir. Das muss hier auch keiner sehen. Das ist das, was ihr Gott gegenüber sagen müsst. Bist du bereit, dass Gott dich einsetzt für sein Abenteuer? Und Papa, ich bitte dich, dass du wirklich ziehst und auch nicht mehr in Ruhe lässt. Dass unsere Bequemlichkeit zu einem Ende kommt. Und wir aufstehen für dein Königreich. Dass wir als deine Kinder manifest werden. Herr, ich sehe die ganzen Leute um uns herum, die insgeheim schreien. Und Leute, hört das an. Die Menschen um euch herum schreien nach dem lebendigen Gott. Und mit dir ist er bereits neben ihnen und du tust nichts. Komm Herr, weck du unsere Herzen, dass wir dieses Schreien hören. Und Heiliger Geist, gib uns bitte die Strategie, die es braucht, um diese Menschen, die so tief verzweifelt sind, zu erreichen. Und den Mut und die Kraft, es auszuhalten, wenn Spott kommt. Oder wenn es abgelehnt wird. aber eine Freude in dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du neue Menschen hinzurufst, um diese Ernte einzuholen, die da draußen brach liegt. Ich bitte den Herrn der Ernte, dass du Arbeiter schickst, dass es eingeholt wird. Und ich bitte dich, Herr, dass du ziehst. Und ich rufe aus im Namen Jesu, Jesu Hand und seine Kraft ist niemals schwächer geworden. Es ist eine Lüge zu denken, es passiert heute nicht mehr. Ist denn Gottes Arm zu kurz? Jesus ist mighty to save. Und Jesus, ich glaube auch, die Autorität ist immer noch auf uns. Dass Zeichen und Wunder geschehen und folgen denen, die glauben. Und Herr, wir wollen sehen, wie du Menschen errettest. Und ich bitte dich, dass du neu ausgehst und neu ziehst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auf zu neuen Abenteuern mit dir. Danke, Jesus. Gib dich ihm ganz hin.